Ärger, Unsicherheit, Frust, Hilflosigkeit. Bestimmt begegnen dir in deinem Schulalltag auch solche schwierigen Gefühle, neben all den schönen Gefühlen, die du erlebst. Und die Frage ist, wie gehst du mit schwierigen Gefühlen um? Findest du es sogar unprofessionell, als Lehrerin, als Lehrer solche Emotionen zu zeigen? Genau darüber spreche ich heute mit der Traumatherapeutin Stefanie Wittiberg-Schmidt. Umgang mit schwierigen Emotionen im Schulalltag. Stefanie erklärt, warum gerade diese Emotionen eine wichtige Botschaft für uns haben, welche Auswirkungen es hat, wenn wir unsere Emotionen unterdrücken und dass es sogar unmöglich ist, sie vor unserem Gegenüber zu verbergen. Und außerdem verrät Stefanie alltagstaugliche, schultaugliche Methoden, mit denen du dein Nervensystem regulieren kannst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Die kleine Pause, deinem Podcast für mehr Wohlbefinden im Schulalltag. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und hier zuhörst. Mein Name ist Martina Schmidt und ich bin nach 25 Jahren als Lehrerin heute selbstständig. Als Coachin für Burnout-Prävention unterstütze ich Lehrkräfte dabei, in ihrem Alltag gesund zu bleiben und den Druck rauszunehmen. Und dazu gehört ja nun mal auch ein gesunder Umgang mit den eigenen Emotionen. Diese Podcast-Folge passt auch ganz wunderbar dazu, dass wir letzte Woche, nämlich am 10. Oktober, den Welttag der mentalen Gesundheit gefeiert haben. In Deutschland gibt es sogar eine Aktionswoche Seelische Gesundheit und die steht in diesem Jahr 2024 unter dem Motto Hand in Hand für seelische Gesundheit am Arbeitsplatz. Ja, und jetzt ist es ja leider oft so, dass es als unprofessionell angesehen wird, wenn wir unsere Gefühle zeigen. Ich habe mal eine Umfrage dazu gemacht auf Instagram in meiner Community und habe mal gefragt, ja, wie ist denn das, wenn ihr schwierige Gefühle habt? Wenn ihr euch zum Beispiel ärgert, weil die Schulleitung spontan noch eine Dienstbesprechung anberaumt hat. Oder wenn euch ein Vater im Elterngespräch ganz nervös macht, weil der so aggressiv auftritt. Oder wenn ihr euch überfordert fühlt, weil in der Frühstückspause ganz, ganz viele Kolleginnen, Kollegen kommen und mal eben was von euch wollen. Lasst ihr euch solche Gefühle anmerken oder nicht? Und da haben wirklich 40% der Befragten gesagt, nee, sowas lasse ich mir nicht anmerken. Und die Frage ist, was passiert mit den Gefühlen, die wir uns nicht anmerken lassen, die wir irgendwie verbergen, die wir verdrängen? Wo gehen die hin? Und ist das überhaupt gut für uns, Gefühle nicht zu zeigen? Darüber und über viele andere Sachen spreche ich jetzt gleich mit der Traumatherapeutin Stefanie Wittiberg-Schmidt. Und wir starten einfach mal direkt ins Gespräch.
Ich bin körperorientierte Traumatherapeutin und ich arbeite in eigener Praxis in Odenthal. Das ist in der Nähe von Köln. Ich biete aber auch Online-Sitzungen an. Ja, ich helfe Menschen nach überwältigenden Erfahrungen, wieder ein Gefühl von Sicherheit zu erleben. Denn diese erlebte Sicherheit oder diese gespürte, wirklich körperlich gespürte Sicherheit, die ist essentiell dafür, dass sich Symptome verändern oder nachlassen können. Also sowohl körperliche Symptome wie Schmerzen oder aber auch psychische Symptome, Ängste oder so ein Kopfkino, was man vielleicht dauernd hat. Mhm. Und auch Verhaltensweisen, also zum Beispiel Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen oder Nein sagen zu können.
Mhm. Oh ja, da sprichst du schon ganz, ganz wichtige Themen an, die auch viele Lehrkräfte umtreiben. Kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen.
Ja, das denke ich.
Ja, und du hast gerade angesprochen, das Gefühl von Sicherheit ist einfach so wichtig. Das Gefühl von Sicherheit zu haben, es zurückzugewinnen. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie kann ich als Lehrerin, als Lehrer mit all den Emotionen umgehen, die mich so aufwühlen, beschäftigen in meinem Schulalltag. Und wir werden den Fokus gerade auf die Emotionen legen, die uns in unserer Sicherheit ja instabil werden lassen. Ne? So Emotionen wie, ich merke auf einmal, ich bin ganz nervös, ich fühle mich hilflos, ich bin frustriert, enttäuscht, ich ärgere mich über Dinge. Also all sowas, was uns halt auch passiert in unserem Schulalltag. Dabei möchte ich jetzt nicht vergessen, dass es auch jede Menge positive Emotionen gibt. Das ist mir jetzt am Anfang einmal ganz wichtig zu sagen. Also, ich denke an so viele Momente, wo ich wirklich herzlich gelacht habe mit den Kindern in meinen Lerngruppen, wo ich mich über Dinge gefreut habe, dass mir das Herz weit wurde. Ne, wenn mir ein Grundschulkind ein Stück Mandarine in die Hand drückt, hier kannst du das abhaben. Schon so richtig schön, schon so richtig schön warm gedrückt, die Mandarine. Hier, Frau Schmidt, für dich. Also es gibt jede Menge schöne Emotionen im Schulalltag und ich glaube, da haben wir auch gar keine Probleme damit umzugehen. Aber es geht halt um die Emotionen, die uns aufwühlen, die wirklich auch, ja, wie würdest du sagen, die negativ sind? Wahrscheinlich nicht. Wie würdest du es nennen?
Ich würde es schwierig nennen. Also ich würde es nicht negativ nennen,
Ja.
weil Emotion hat ja ihren Sinn, ne? Also
Ja.
Emotion ist ja immer eine Reaktion auf eine Situation, auf irgendeinen Reiz. Und die Emotion sagt ja was darüber aus, wie sich diese Situation auf mein Wohlbefinden auswirkt. Also das ist angenehm oder unangenehm kann das sein, ne? Und diese schwierigen Emotionen, die du eben auch angesprochen hast, die haben ja auch ihren Sinn. Die sind ja wichtig, dass wir die spüren. Also Angst warnt uns ja auch vor einer Gefahr. Oder Wut zeigt uns ja auch, boah, hier hat jemand meine Grenze verletzt. Oder Ekel, dann wissen wir, puh, da ist irgendwas Unverdauliches. Und dann, nee, da nehme ich mal Abstand. Ja. Also die Emotionen haben eine Information. Und deswegen sind auch die schwierigen Emotionen wichtig für uns.
Genau, schwierige Emotionen, das gefällt mir schon mal gut, so als Label. Das können wir da gerne draufkleben auf diese Emotionen. Jetzt hast du auch gesagt, unangenehm und vor allem, die beeinträchtigen unser Wohlbefinden.
Ja.
Und ja, die zeigen was an. Das ist das eine. Und andererseits weiß ich aber aus eigener Erfahrung und auch von vielen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dass die sagen, ja klar, dann merke ich bin wütend. Oder ich merke, ich fühle mich gerade hilflos in diesem Elterngespräch. Oder ich bin so enttäuscht von der und der Schülerin, dass die sich jetzt so verhält. Aber das kann ich jetzt ja nicht rauslassen. Das soll der andere nicht merken.
Okay. Also, was ich ja mache, ist körperorientierte Therapie. Und da geht es darum, Emotionen oder Erfahrungen zu verkörpern. Also, das ist eine Kommunikation mit dem Reptiliengehirn oder mit dem autonomen Nervensystem, die da stattfindet. Und die ermöglicht auch einen Umgang mit Emotionen. Und es geht tatsächlich erstmal darum, wenn du merkst, du bist enttäuscht jetzt von dieser Schülerin oder du bist wütend, dass du erstmal so ein bisschen in dich gehst und dir erlaubst, das zu spüren. Wie fühlt sich denn das gerade an, dass ich enttäuscht bin? Mir schnürt vielleicht was die Kehle zu oder ich atme flach oder ich habe einen Knoten im Bauch oder was auch immer. Und wenn du dir erlaubst, damit so ein bisschen zu sein und das einfach mal neugierig zu beobachten, ach, ist ja interessant, das fühlt sich so an und ah, jetzt wird es weniger oder jetzt wird es zu was anderem. Dann wird diese Erfahrung und diese Emotion, die wird dann, sagen wir mal, buchstäblich verstoffwechselt. Und wenn du sie dann verdaut hast, in Anführungsstrichen, dann hast du auch, dann funktioniert deine Kognition auch wieder anders, ja? Dann kommt dir vielleicht auch eine Idee, ach, ich könnte ja vielleicht mal der Schülerin das und das sagen oder ich könnte so oder so damit umgehen. Du bist dann nicht so in diesem aufgeregten Moment, wo du vielleicht irgendwie aus dem Affekt reagierst und irgendwas einfach raushaust, sondern du hast es für dich schon mal verarbeitet und hast es für dich schon mal integriert und hast ein bisschen mehr Distanz, um aus dieser Distanz heraus auch einen souveräneren oder erwachseneren, ruhigeren Zugang zu finden.
Das spricht ja auf jeden Fall dafür, dass ich mich gar nicht so doll anstrenge, meine Gefühle zu unterdrücken und dafür
Nein.
zu sorgen, dass der andere das bloß nicht mitbekommt, sondern dass ich einen anderen Umgang damit finde.
Genau.
Und während du das erzählst, wie ich damit umgehen könnte, da fällt mir auf, dass der Grund auch noch ein anderer ist, warum wir unsere Gefühle dann ganz schnell wegdrücken im Schulalltag, nämlich der, das, was du sagst, braucht ja richtig viel Zeit. Und die habe ich ja gar nicht. Ich bin ja jetzt in dem Elterngespräch und die Eltern sitzen mir gegenüber und ich merke auf einmal, boah, die machen mich richtig nervös. Und jetzt, das Gespräch dauert aber nur 10 Minuten und ich kann nicht sagen, ah, warten Sie mal, ich muss mal eben fühlen, wo das jetzt gerade in mir sitzt.
Ja, gut, das ist die Frage, ob man nicht mal sagen kann, puh, ich brauche mal gerade einen Moment, das zu verdauen, was Sie da gesagt haben. Geben Sie mir mal eine Sekunde und
Ja.
auch mal wirklich tief atmen, ne? Und
Ja.
natürlich ist das auch ein bisschen Übungssache. Also sowas trainiert man natürlich dann auch am besten in entspannten Momenten, nicht wenn es gerade schon hochkocht. Ne? Aber was immer hilfreich ist, wenn man so sich für sich so Momente findet, wo man sich mit seinem Körper rückverbindet. Also, dass man nicht nur im Kopf ist, in diesem Gespräch und auch nicht nur bei dem anderen, sag mal, energiemäßig nur bei dem anderen hängt, sondern dass man so ein bisschen nochmal wieder sich selber auch spürt, gleichzeitig spürt. Denn der Körper ist immer im Hier und Jetzt. Er ist immer da. Und wenn ich dann mal vielleicht meine Füße bewege, mal auf die Fersen oder auf die Ballen, das sieht ja der Gesprächspartner nicht. Aber für mich ist das so ein bisschen so eine Möglichkeit des Zurückzugs oder des bei mir Bleibens. Je mehr ich bei mir bin, je mehr ich oder je weniger ich außer mir bin, so überlegter kann ich auch reagieren oder desto effektiver kann ich auch mit ja, Antworten auf Situationen.
Ja, da hast du schon direkt so ein paar kleine Tipps mit reingepackt, wie ich das mache, dass ich nicht außer mir bin. Das ist ja unsere Sprache auch so genau, ne? Ich bin völlig
Ja.
außer mir. Und damit mir das nicht passiert, sorge ich dafür, dass ich meinen Körper immer wieder spüre. Du hast jetzt gerade die Füße angesprochen, dass ich in die Füße reinspüre, die Füße mal bewege. Hast du noch weitere Ideen, wie ich das machen könnte, die auch vielleicht unauffällig sind für mein Gegenüber?
Also was du meinst jetzt auch in bestimmten Gesprächssituationen sofort.
Ja, oder im Unterricht oder wenn ich im Lehrerzimmer in der Konferenz sitze und ich reg mich gerade auf.
Ja, okay. Also was eigentlich immer gut ist, ist Bewegung in irgendeiner Form. Ne? Also das kann mal sein, dass man sich mal ein bisschen streckt oder reckt, also weil das immer auch ja, mit einer körperlichen Aktivität und auch einem Körperempfinden verbunden ist. Was man machen kann, man kann sich umschauen, also mal so den Kopf so unauffällig von rechts nach links drehen und dabei, also wenn du jetzt in einer Konferenz zum Beispiel sitzt, du musst gerade nichts sagen, ja, und dann zählst du mal 10 Farben, die du siehst. Damit ist dein Gehirn schon mal ein bisschen abgelenkt und dein autonomes System bekommt ein bisschen Orientierung und Zeit, sich runter zu regulieren. Du kannst auch zum Beispiel so ein bisschen pusten, ja, also wenn du durch so einen Strohhalm auspustest. Ne?
Ja.
Du kannst, ja, was auch immer gut sind so abwechselnde Bewegungen, so also mit rechter Hand, linker Hand. Kannst du auch unterm Tisch machen, also dass du auf deine Oberschenkel so ein bisschen tappst, ne, so abwechselnd. Damit bringst du die beiden Gehirnhälften wieder so ein bisschen koordinierst die so ein bisschen, auch das hat einen regulierenden Effekt. Ne? Das sind natürlich so Sachen, musst du natürlich dran denken, dass du das machen könntest. Und
Genau.
genau.
Ja.
Und da geht es aber, glaube ich, darum, das auch ein bisschen zu üben und dann auch für sich so Routinen zu entwickeln. Ne? Dass man mit einer Methode anfängt, nicht sagt, man will alles so für sich machen. Ne? Du kannst das auch probieren, sag mal, selbst wenn du zu Hause bist und du denkst dann, boah, ich habe mich heute über XY geärgert und du spürst diesen Ärger zu Hause noch, ja, dann kannst du das ja auch gut machen und dann merkst du vielleicht zu Hause, ah ja, es geht mir jetzt ein bisschen besser. Mein Atem ist freier und mein Körper fühlt sich weniger angespannt an. Und damit hast du ein Erfolgserlebnis. Und dein Körper hat schon mal so ein bisschen gelernt, wie das ist. Also wenn ich anfange zum Beispiel mit dem Knopfen, dann fange ich an zu gähnen. Also mein Körper hat das schon sofort verinnerlicht. Ah ja, okay, Entspannung. Und dann
Ja, das ist dann
bist
so
du
das
wieder so.
Signal, was du deinem Körper praktisch beigebracht hast, ne? So ein
Genau.
Auslöser für Entspannung.
Ja.
Ja, jetzt haben wir schon ganz viel darüber gesprochen, wie ich, wenn ich dann Emotionen wahrnehme, wie ich mit denen umgehen kann, ne? Du hast jetzt gerade so schön beschrieben, wie ich dann auch wieder so meine Lösungsorientierung aktiviere, ne? Wie ich so nächste gute Schritte für mich einleiten kann, dadurch, dass mein Gehirn dann auch wieder richtig funktioniert und ich nicht nur in diesem
Genau.
Überlebensmodus bin.
Ja.
Reptiliengehirn hast du gerade angesprochen.
Ja, genau.
Was mir oft begegnet in meinen Workshops ist zum Beispiel, dass mir vor allem junge Lehrkräfte sagen, also ich bin so professionell, ich werde dann nicht ärgerlich. Oder ich bin nicht nervös. Und ich denke dann immer so, ja, schön. finde es nur fast unglaublich und habe dann eher das Gefühl, da spürt jemand seine Gefühle gar nicht, sondern hat die dann so unterm Deckel. Und da kannst du bestimmt auch was zu sagen, was mit uns passiert, wenn wir unsere Gefühle wirklich so weit wegpacken, dass wir die scheinbar schon selber nicht mehr spüren.
Ja, also das ist ja nicht unüblich, dass wir Gefühle wegdrücken, ne? Also zum einen ist es schon, unser Gehirn will ja nicht leiden. Also das hat ja schon Freud mit dem Lustprinzip, ne? Also es gibt schon so einen inneren Zug eigentlich hin zu was Angenehmem und weg von was Blödem. Und grundsätzlich lernen wir ja als Kinder schon, ob unsere Emotionen willkommen sind oder ob sie nicht willkommen sind, ja. Wie haben meine Eltern reagiert, wenn ich geweint habe oder getobt habe oder sauer war oder traurig? Und wenn du als Kind lernst, dass deine Eltern nicht gut damit umgehen können, dass deine Gefühle nicht willkommen sind, dann unterdrückst du sie. Und das kann manchmal so weit gehen, dass du selber wirklich überhaupt keinen Zugang mehr zu deinen Emotionen hast. Also das ist dann wirklich auch eine Dissoziation. Und das ist als Schutzmechanismus vom Körper, ne? Weil er hilft dir nicht zu spüren, wie schmerzhaft das ist, dass du mit deinen Emotionen nicht gesehen wirst. Es ist natürlich auch so, dass wir Emotionen manchmal unterdrücken, weil die Situation einfach nicht passt. Ja? Wenn ich in der Öffentlichkeit bin, bin ich im Supermarkt, dann will ich ja vielleicht auch jetzt nicht mehr im Schmerz irgendwie gerade da Luft geben. Und Emotionen haben ja auch in gewisser Weise ich sage jetzt mal, einen schlechten Ruf, ja. Also wenn dir jemand sagt, du bist so emotional, dann ist das ja meistens, sag mal, eher kein Lob, ne?
Richtig, ja.
Wir haben so eine Hochachtung vor kognitiver Leistung und vergessen aber dabei, dass die kognitive Leistung auch nicht möglich ist, wenn Körper und Seele dabei auf der Strecke bleiben, ne?
Und das wäre ja genau diese Aussage. Ich bin so professionell,
Genau.
das gibt es bei mir nicht, dass ich
Genau.
hilflos, ärgerlich, sonst was bin, nervös bin.
Ja. Ja. Und da ist ja die Frage, erlaube ich es mir, hilflos, ärgerlich zu sein? Ne? Damit fängt es ja an. Ne? Erlaube ich mir, diese Emotionen da sein zu lassen? Erlaube ich mir, die zu spüren? Oder meine ich müsste irgendwie funktionieren und ich müsste, was weiß ich was, ne? Also immer perfekt, unterwegs sein, was natürlich völlig illusorisch ist.
Ja, illusorisch schon. Und gleichzeitig denke ich, viele Kolleginnen und Kollegen denken das, weil sie fürchten, dass sie angreifbar werden, wenn sie dann mal Emotionen zeigen. Wenn ich dann wirklich mal im Gespräch oder im Unterricht zeige, boah, ich bin jetzt hier gerade überfordert oder hilflos oder ratlos, was bin ich denn dann für eine Lehrerin?
Eine normale, würde ich sagen.
Ja, danke. Danke.
Also wir sind Menschen, ja, und wir sind halt mal überfordert und hilflos. Und meistens ist es ja so, wenn wir das wirklich mal äußern, dass die anderen ganz anders reagieren, als wir das befürchten, ne? Eher kommt ja dann, dass die denken, ah, das kenne ich auch, oder dass man sich dann nochmal auf einer anderen Ebene auch wirklich in Kontakt kommen kann, ne? Was ja gar nicht passiert, wenn man immer so alles in sich hält, dann hat man ja auch eine gewisse Distanz. Also in dem Moment, wo du dich öffnest, hast du ja auch die Chance, ganz anders in Kontakt zu kommen. Und auch Schüler kennen das ja, ne? Ich denke, da ist einfach viel, das hat viel auch mit Scham zu tun, ne? Und den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, keine Schwäche zeigen zu wollen. Aber das ist natürlich anstrengend, ne? Wenn man sich immer zusammenreißt und immer alles unterdrückt,
Genau.
geht auf lange Sicht nicht gut, ne?
Genau, sag mal, was kann mir denn dann blühen, wenn ich so meine Emotionen unterm Deckel halte?
Na, also wenn das wirklich eine Gewohnheit wird und du permanent immer wieder alles runterdrückst, also Wut zum Beispiel, ne? Bei vielen Frauen fällt es ja zum Beispiel schwer, wütend zu sein. Ne? Und das wird langfristig, hat das gesundheitliche Folgen. Ne? Das ist ja erstmal, ist es anstrengend für den Körper. Das ist so, als würdest du einen Luftballon, einen gefüllten Luftballon, einen aufgeblasen, permanent unter Wasser drücken wollen. Also da ist einfach eine Anstrengung drin. Und es ist halt auch für den Körper ein Gefühl von Bedrohung da drin, weil das, was er dir ja mitteilen will, nämlich da macht einer was, das dir nicht gut wird und hallo, da geht schon wieder deine Grenze und hallo schon wieder und du reagierst nie, dann kommt der Körper in eine Bedrängnis. Und das führt dann dazu, dass Stresshormone ausgeschüttet werden häufiger die dann ja auch den gesamten anderen Hormonhaushalt beeinflussen. Du hast verstärkte Muskelspannung, du atmest flacher, dein Herz schlägt schneller, Bluthochdruck kommt. Also das hat ja sehr viele körperliche Folgen, ne? Also die Verdauung wird beeinträchtigt, Fortpflanzung wird beeinträchtigt. Ne? Deswegen sind auch die Symptome, die sich daraus entwickeln können, oder die Krankheiten, sehr vielfältig. Ne? Wie gesagt, von Schmerzen oder Schlafstörungen über Depressionen, über Autoimmunerkrankungen. Also vieles wird heute ja mit lang anhaltendem Stress in Verbindung gebracht. Ne? Und deswegen, wenn du immer nur unterdrückst und nicht, ich sage jetzt mal, deine Wahrheit so ein bisschen lebst und für dich sorgst, dann sagt der Körper irgendwann, ich kann nicht mehr. Ne?
Ja, weil ich so damit zu tun habe, das ist so anstrengend für mich, die ganze Zeit über die Gefühle wegzudrücken. Und
Ja.
was du gerade sagst, es war mir auch gar nicht so klar, dass der Körper auch dieses Gefühl von Bedrohung dann hat. Also irgendwie, ich schicke Signale, aber Mensch, die nimmt das überhaupt nicht ernst, die macht ja gar nichts.
Genau.
Also ein ganz, ganz starkes Plädoyer von dir dafür, die Gefühle wahrzunehmen und ihnen auch einen Raum zu geben und zu gucken, was mache ich damit? Die wollen mir was sagen. Wie kann ich mich entsprechend verhalten?
Ja.
Und ich weiß, dass wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben. Da hast du mir gesagt, eigentlich kann man die Gefühle auch gar nicht verbergen vor dem Gegenüber. Das fand ich so spannend. Wir denken ja immer so, ach, ich reiß mich dann zusammen und ich setze ein nettes Lächeln auf und dann denkt der andere, ach ja, sie ist ja wirklich tiefenentspannt, alles ist gut. Da hast du mir aber gesagt, nee, Martina, eigentlich funktioniert das nicht. Und das sollst du auch unbedingt noch mal sagen, damit wir aufhören, so viel Energie da reinzustecken, unsere
Ja.
Gefühle verbergen zu wollen.
Ja. Ja, wir bekommen das ja unterschwellig mit. Ja, also du kannst mich total freundlich anlächeln, aber mein Nervensystem kommuniziert mit deinem Nervensystem. Und weil dein Nervensystem total angespannt ist, dann kriegt mein Nervensystem das mit. Dann kann ich vielleicht nicht sagen, du hast jetzt XY, aber ich merke, da ist irgendwas, irritiert mich da ist irgendwas nicht stimmig. Ja, vielleicht kann ich nicht genau den Finger drauflegen, aber ich spüre einfach, da stimmt was nicht, da ist irgendwas nicht richtig. Ne? Und
Kannst du
das,
das mal noch?
dieses Irritieren
Ja.
hilft natürlich dann auch nicht, um wirklich in Kontakt zu kommen.
Ja, weil ich nicht so richtig den anderen zu greifen kriege. Irgendwas
Ne?
ist
Ganz
komisch.
genau.
Kannst du das noch genauer erklären, was du damit meinst, wenn du sagst, unsere Nervensysteme kommunizieren miteinander? Also ich kenne es auf jeden Fall auf der Ebene von Körpersprache. Da lernt man auch tatsächlich in der Lehrkräfteausbildung eine Menge darüber, wie man die Körpersprache einsetzen kann, so wirklich verschlossen, so wirklich aufgeschlossen und ähnliches. Ich glaube aber, das, was du sagst, geht ja noch darüber hinaus.
Ja, du kannst natürlich diese Körperhaltung oder Körperausdruck, Körpersprache, das lesen wir ja unbewusst. Ne? Das funktioniert ja auch über Spiegelneuronen teilweise. Ne? Also deswegen kann ich ja auch, wenn ich erzählst, du bist beim Zahnarzt, dann kann ich das total mitempfinden, wie das für dich beim Zahnarzt ist. Also wir haben diese Spiegelneuronen, die uns ermöglichen, uns da einfach gut reinzuversetzen und Dinge mitzukriegen. Unser Nervensystem ist ja immer achtsam für Signale. Aus dem Außen oder aber auch aus unserem Inneren Signale, die Sicherheit oder Unsicherheit vermitteln. Und unsere Nervensysteme fühlen sich meistens sicher, wenn wir in Verbindung mit anderen Menschen sind. Wir sind Herdentiere, ne? Also das gibt uns ein grundsätzliches Gefühl von Sicherheit. Aber wenn mein Nervensystem aber registriert, mit deinem Nervensystem, du bist eigentlich gerade angespannt, dann spüre ich das unbewusst. Dann bin ich auch irgendwas ist hier, ja. In grauer Vorzeit wäre dann vielleicht klar gewesen, du hast gerade was gesehen und ich kriege es irgendwie mit. Oh, hoppla, da ist was. Und dann werde ich auch aufmerksam und komme auch aus diesem entspannten, parasympathischen Zustand so ein bisschen raus und mehr in so einen sympathischen.
Das ist
Das
dann auch,
verstehe ich.
ja, ich denke, das ist dann auch der Grund, warum es dann oft so ist, wenn ich nervös bin und gehe in eine Lerngruppe rein, dann merke ich, wie auch das sich überträgt auf die Kinder, die da sitzen. Ne? Auf
Ja,
einmal sind die
klar.
auch aufgedrehter und genauso gut kann das Ganze eben auch sich positiv auswirken, wenn ich ruhig da reingehe, ich bleibe entspannt. Auch das ist dann ja auf dieser Ebene von Nervensysteme kommunizieren miteinander.
Ja, total. Ne? Und das haben wir wahrscheinlich alle schon mal erlebt, ja, dass wir irgendwie aufgeregt waren oder uns geärgert haben und haben das irgendjemandem erzählt. Und, ach komm, jetzt beruhig dich erstmal, atme mal tief durch. Und dann, dass dann die Ruhe von dem anderen uns auch selber beruhigt. Ne? Und wenn der andere dann mit einsteigt und sagt, boah, ja, das geht ja auch nicht, dann schaukelt man sich da gegenseitig noch hoch. Ne?
Ja, ja.
Das funktioniert eben auch ganz subtil auf so einer unbewussten Ebene. Ne?
Ja, ich fasse mal zusammen, was ich bisher von dir mitgenommen habe. Erstmal, es ist wichtig, die Gefühle, die so auftauchen im Schulalltag und auch sonst überall, die wirklich als wichtige Botschafter ernst zu nehmen und zu gucken, was will mir dieses Gefühl überhaupt sagen? In welche Richtung soll ich mich bewegen, mich verhalten? Es ist eigentlich gar nicht möglich, Gefühle vor anderen zu verbergen, auch wenn wir vielleicht den Wunsch haben. Auf der Nervensystemsebene bekommt mein Gegenüber das doch mit, wie es mir eigentlich geht.
Ja.
Und wenn ich trotzdem ganz viel Energie da reinstecke, Emotionen zu unterdrücken, dann schade ich mir damit. Körperlich, psychisch, also langfristig können dadurch alle möglichen Symptome und Krankheiten auftauchen.
Ja, definitiv. Ja.
Okay, du hast uns richtig gute Ideen mitgegeben, wie wir uns immer wieder verbinden können mit unserem Körper, um überhaupt zu merken, was da ist und auch so ein bisschen von diesem Dampf abzulassen, der sich da eventuell angestaut hat.
Ja.
Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was du gern sagen möchtest, was ich dich noch fragen sollte, Stefanie?
Nein, mir fällt gerade noch eine schöne Bewegung ein, wenn ich die man noch gut machen kann.
Ja, die du auch im Podcast erklären kannst.
Die kann ich auch im Podcast erklären. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, mir fällt jetzt gerade ein, was einfach auch sehr schön ist, wenn du wirklich mal die Arme vorschiebst oder die Arme zur Seite schiebst oder die Arme zur Decke schiebst. Das hat zum Beispiel für jemanden, der dir zuschaut, auch so sieht das auch aus, als ob du dich dehnst. Also es ist unauffällig. Aber dein Körper interpretiert das so, als ob du dir gerade Raum schaffst. Ja, du setzt quasi mit dieser Bewegung eine Grenze. Und das hat auch mal auf deinen Körper und dein Nervensystem einen erdenden und beruhigenden Effekt.
Ja, ich mache es gerade und denke, oh ja, schön. Ja, fühlt sich gut an und kann ich mir gut vorstellen, dass man das auch relativ unauffällig auch in der Konferenz mal unterbringen kann, so als Strecken und Räkeln. Wunderbar. Mir fällt gerade noch eine Sache ein, nämlich, dass es ja oft schwierig ist, im trubeligen Schulalltag daran zu denken, mich mit mir selbst zu verbinden und überhaupt mal wahrzunehmen, was sind da denn gerade für Gefühle? Hast du dafür vielleicht noch einen Tipp, wie ich da überhaupt dran denke?
Ja, geht ja so ein bisschen, dass man sich so Anker setzt. Ne? Man kann sich am Handy vielleicht machen oder man packt sich einen Stein in die Tasche, wo man immer wieder so einen Handschmeichler, irgendwie sowas. Man kann natürlich auch, je nachdem, welche Altersstufe man unterrichtet, mit den Kindern Rituale einüben, dass man jeden Unterrichtsstunde erstmal anfängt mit, was weiß ich, mit einer Art, mit einem tiefen Ein- und Ausatmen. Also auch die Kinder sind für sowas ja offen und dankbar.
Ja.
Und dann hat man selber auch für sich dann einen Weg gefunden, einen Einstieg zu finden.
Ja, wunderbar. Ja, dann würde ich dir jetzt zum Abschluss gerne noch zwei Fragen stellen, meine üblichen Fragen. Und die erste Frage ist die, welches Motto oder welchen Spruch würdest du gerne auf jede Schultür schreiben, Stefanie?
Was spürst du gerade in deinem Körper?
Okay. Und dann möchte ich von dir noch gern wissen, wie verbringst du eine kleine Pause?
Eine kleine Pause verbringe ich tatsächlich meistens mit Bewegung. Also wenn ich so zwischen Sitzungen, ich strecke mich und recke mich oder ich stelle mich mal ins Fenster und atme ein bisschen frische Luft ein. Und wenn ich Zeit habe, gehe ich auch eine kleine Runde spazieren. Also.
Oh ja, sehr schön. Ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen.
Sehr gerne. Ich danke dir.
Ja, ich hoffe, du konntest heute für dich viele wertvolle Impulse und vor allem auch schultaugliche Methoden mitnehmen, wie du mit schwierigen Emotionen umgehst und dein Nervensystem regulierst im Schulalltag. Die Tipps von Stefanie gibt es auch nochmal nachzulesen auf meinem Blog, den verlinke ich dir auch in den Shownotes, also da kannst du gerne nochmal rüberhüpfen und alles in Ruhe nachlesen. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat und du denkst, sie könnte auch wichtig und wertvoll für Kolleginnen und Kollegen sein, dann teile sie doch gerne mit den Menschen. Ja, und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, viel Freude bei allem, was du noch so tust. Und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina.